Ich möchte euch heute von einem Mann berichten, der sich zu seinen Lebzeiten vielleicht auch das ein oder andere Mal gefragt hat, was soll das Ganze? Der nicht verstanden hat, was für eine Art von, wie wir jetzt gerade uns bei dem Video gefragt haben, was für eine Art von Kunst das eigentlich ist. Vielleicht eine Perspektive auf die Sache hatte, die ihn manchmal zu Fragen gebracht hat, was soll das Ganze? Ich verstehe nicht wirklich, ob das das sein soll, was mir verheißen wurde. Und dieser Mann, der lebte 150 Jahre nach Christus. Vielleicht kennen ihn der ein oder andere. Es war ein sehr, sehr bekannter Mann aus der Kirchengeschichte und sein Name war Bischof Polycarp von Smyrna. Polycarp von Smyrna. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht. Weiß jetzt nicht, ob er so aussah, weil es damals wahrscheinlich noch nicht so viele Fotos gab oder Bilder. Dieser Mann, der hat eine interessante Sache erlebt. Er lebte, wie sein Name schon sagt, in der Stadt Smyrna. Es war ein Bischof, ein Christ, der in dieser Stadt lebte. Und diese Stadt war sehr, sehr bekannt damals. Überlieferung zufolge war es die schönste Stadt, die es in der Zeit gab. Und beherbergte die bedeutendsten Menschen. Das war eine Handelsstadt, die im Römischen Reich lag. Und für viele war diese Stadt der Inbegriff der Schönheit und Freiheit. Es gab alle möglichen Tempel der Religion, der verschiedensten. Jeder durfte seinen Glauben frei ausleben. Und in dieser Stadt lebte Bischof Polycarp von Smyrna. Ich habe euch mal eine Karte vom Römischen Reich mitgebracht, zu der damaligen Zeit. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber man sieht die Größe. Also hier links unten Spanien, für die Spanien, Frankreich, Italien, Türkei, das sind so all die Länder. Und das Römische Reich war eines der größten Reiche, die es damals gab. Und damit die Römer Frieden innerhalb des Landes wahren können oder innerhalb ihres Reiches wahren können, haben sie etwas invented, etwas gemacht. Und zwar haben sie gesagt, wir möchten, dass jeder seine Religion frei ausüben darf. Und das nennt man dann, da sind dann ganz viele verschiedene Religionen innerhalb von dem Römischen Reich praktiziert worden und jeder durfte seine Religion dann auch frei leben. Das war auf der einen Seite positiv, aber auf der anderen Seite gab es Juden und Christen, die gesagt haben, wir glauben an einen Gott und dieser Gott hat gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann ist immer wieder zur Spannung gekommen zwischen Juden, Christen und den anderen Religionen. Die Juden, die in der Stadt lebten, waren sehr, sehr einflussreich in dieser Stadt Smyrna. Und diesen Einfluss, um diesen zu wahren, mussten sie Kompromisse eingehen. Die Christen in dieser Stadt haben das weniger gemacht. Und so war diese Stadt, die für die einen so ein der Inbegriff der Schönheit und Freiheit war für die Christen eine Stadt, in der sie verfolgt wurden. Und nicht, weil sie sich gegen andere Religionen auflehnten, sondern weil sie gesagt haben, wir glauben an den einen Gott. Ihr könnt zwar glauben, was ihr wollt, aber unser Glaube ist ein anderer. Und das hat den Leuten so viel Anfeindung gegeben, dass sie angefangen haben, die Christen zu verfolgen. Es passte einfach, dieses Denken passte einfach damals nicht in die Gesellschaft hinein. 155 nach Christus dann gab es wie jedes Jahr Festspiele. In diesen Festspielen, da wurden unvorstellbare Dinge getan. Das waren Festspiele, in denen Leute in Arenen gegeneinander gekämpft haben, Menschen gegen Tiere manchmal auch. Und an diesem Tag wurde immer so offenbart, was wirklich in den Menschen drinsteckt. Und es war interessant, die haben Gefallen daran gehabt, wenn sich andere Menschen gegenseitig umbringen. Ja. Kann man sagen, heutzutage schauen wir komische Filme an, früher haben sie es dann in live gemacht und wir heute würden sagen, das ist wirklich was Verrücktes, was damals geschehen ist. Aber es hat den Leuten gefallen und die wollten diese Dinge tun. Und bei einem dieser Feste, genau in diesem Jahr 155 nach Christus, haben sie gesagt, wir müssen ein Zeichen an den Christen setzen. Und deswegen haben sie diesen Bischof Polycarp von Smyrna, haben sie in die Arena geschleppt oder schleppen lassen und vor die Meute gestellt. Und dort haben sie ihm gesagt, du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, der Herr ist Kaiser. Nicht Jesus ist Kaiser. Und wenn du das tust, dann lassen wir dich wieder frei. Ansonsten werden wir dich verbrennen. Und dann hat er diesen berühmten Satz gesagt. Ich habe meinem Herrn 86 Jahre gedient. Wie kann ich den verfluchen, der mich gerettet hat? Als die Leute das gehört haben, man kann sich so eine aufgewühlte Meute, die schaulustig war, sehr, sehr gut vorstellen, wollten sie ihn fesseln und auf den Scheiterhaufen werfen. Und dann hat er noch was viel Beeindruckenderes gesagt. Er hat gesagt, lasst mich, wie ich bin, ihr braucht mich nicht fesseln. Hört sich jetzt komisch an, aber Jesus, oder man geht davon aus, dass ihm das offenbart wurde, dass er einen Märtyrertod sterben muss. Und dann hat er die Worte gesagt, die mich sehr, sehr bewegt haben. Er hat gesagt, ich preise dich, Herr, dass du mir diesen Tag gewährst, an dem ich einer deiner Zeugen sein darf und du mich teilhaben lässt an dem Becher des Christus, an der Auferstehung und daran, dass das ewige Leben in deiner Gegenwart noch auf mich wartet. Gelobt seist du. Spannend, sehr, sehr bewegend und auch sehr beeindruckend, was er da gesagt hat. Dieser Mann kam aus Smyrna und der Text, um den es heute gehen soll, der wurde an die Gemeinde an diesem Ort geschrieben. Er steht in der Offenbarung, da wurden verschiedene Schreiben an Gemeinden, die damals bestanden haben, geschrieben und es steht immer drin, dass Jesus die Worte an die Gemeinde gerichtet hat. Der Brief oder diese Sendschreiben, so nennt man die, davon gibt es 7 Stück an die verschiedenen Gemeinden. Und dieses Sendschreiben an Smyrna wurde circa 100 nach Christus, man weiß nicht, 90 nach Christus geschrieben. Und der Polycarp ist 150 Jahre nach Christus gestorben. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit hat er dieses Schreiben oder diese Worte gekannt, die wir heute lesen werden. Ich lese sie vor, stehen in Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Zum Mitlesen, ein bisschen durcheinander gekommen. Zum Mitlesen habe ich es hier an die Wand projiziert. Schreibe an den Gesandten der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von den Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lasst dich durch das alles nicht erschrecken. Bleib mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir den Siegeskranz, das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Herr, wir möchten dir danken auch für diesen Text und wir möchten dir danken, dass du ihn uns gegeben hast und wir bitten dich um deine Erkenntnisse. Amen. Ein schwieriger Text. Aber auch ein sehr ermutigender Text, wenn man näher darüber nachdenkt. Und wie ich schon gesagt habe, er ist Teil der Bibel und auch deswegen ist er wichtig für uns, dass wir mehr davon verstehen. Wenn ich nochmal zurückerinnern darf an das Video, was wir am Anfang gesehen haben. Wir haben eine Situation oder einen Künstler gesehen, der ein Bild malt und wir haben nicht verstanden, warum er dieses Bild malt oder was es darstellen soll. Vielleicht, weil wir nicht Einblick haben in das, was er denkt, vielleicht aber auch, weil wir aus unserer Sicht heraus die Kunst einfach nicht verstehen können. Der erste Punkt, den ich habe, ist keine Perspektive. Ich möchte euch nochmal erinnern an die Situation der Christen damals in Smyrna. Was es bedeutet hat für sie, an Gott zu glauben und auch Jesus nachzufolgen. Man wollte sie zwingen, den Glauben zu verleugnen, der ihnen so viel Hoffnung gegeben hat. Wie der Bischof gesagt hat, wie kann ich den verfluchen, der mich gerettet hat, dem ich 86 Jahre gedient habe. In dieser Situation könnten wir aus weltlicher Sicht natürlich klar sagen, das ist eine Situation, die wir nicht verstehen können. Und gerade Menschen, die sagen, hey, der Herr der ganzen Welt, der ist mein Gott und er hat mir so viel verheißen in seinem Wort. Wie kann mir sowas widerfahren? Das ist eine schwierige Frage. Und es steht auch im Text, ich sehe euer Leiden und ihr werdet noch viel mehr leiden müssen. Es wird noch einige Momente geben, in denen ihr kämpfen müsst und es euch wirklich schwerfallen wird, das Gute auch zu sehen. Und das steht manchmal in unseren Gedanken in einem Konflikt zu dem, was die Bibel uns immer wieder sagt, dass wir aus einer Kraft leben werden und dass Gott wirklich Herr über alles ist. Warum verändert er die Situation nicht? Ich habe Vorstellungen und Pläne, vielleicht auch, wie mein Leben aussehen soll. Und wenn es dann doch mit dem Glauben irgendwie passt oder vielleicht auch nicht übereinstimmt, was passiert dann? Was heißt es für unser Leben praktisch, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus und in einer Beziehung zu ihm leben? Was erwarte ich? Das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen soll. Was erwarte ich von einer Beziehung mit Jesus Christus und einer Beziehung zu Gott? Diese Frage oder diese Einstellung auch, die wird sich dann besonders in den Situationen, in denen wir Dinge nicht mehr ganz so verstehen können, wird sie auf uns zukommen. Wie kann Jesus denn hier sagen, in dieser Situation, die wir nicht verstehen können, eigentlich bist du reich? Die haben fast alles verloren und es war menschlich gesehen die blödeste Situation. Ich würde sogar auch sagen, selbst wenn ich in so einer Situation gewesen wäre, dann wäre das ein bisschen, dann hätte ich mich gefragt, warum Jesus mir in dieser Situation gesagt, hey, eigentlich bist du reich. Worum geht es denn? Worum geht es denn auch Jesus? Warum kann er das sagen? Und auch mit einer Gewissheit sagen? Ich habe auf alle Fragen bestimmt keine Antwort. Aber es gibt verschiedene Perspektiven, aus denen man diese Situation betrachten kann. Und die eine Perspektive wäre die, wir stehen in Situationen, die wir nicht verstehen können und die Dinge, die um uns herum geschehen, werden immer größer. Wir können Dinge immer weniger verstehen und wir werden verzweifelt, weil wir immer darauf schauen, was denn alles so Schlechtes um uns herum passiert. Aber es gibt, oder es stellt sich die Frage, ob wir darin wirklich keine Perspektive haben. Ob die Situation immer so schlecht sind oder wir daraus nichts lernen oder erfahren können. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde, Gott kennt eure Leiden. Ich weiß genau, was es bedeutet zu leiden. Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und welcher Armut du lebst. Ich weiß auch, wie sehr du von den Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Jesus selbst, wenn wir uns an sein Leben erinnern, hat Dinge erlebt, die wir uns nicht vorstellen können. Und er sagt, und das ist schon mal etwas, wo uns ins Denken bringen sollte, ob wir wirklich keine Perspektive haben, auch in Situationen, in denen wir es nicht verstehen. Jesus sagt zu uns, ich bin bei euch und ich weiß genau, was ihr durchmacht. Allein schon das bringt unser Herz wirklich zur Ruhe auch in vielen Situationen. Und es ist dieser Jesus, der gesagt hat, ich war schon in solchen Situationen und ich weiß, was es heißt zu leiden, der den Zuspruch gibt, ihr seid eigentlich reich. Reichtum ist eben nicht situationsbedingt. sondern identitätsbedingt. Und dabei geht es um alle Lebenssituationen, nicht nur um die schmerzvollen. Aber gerade dann kommt es deutlicher zum Vorschein, gerade in solchen Situationen. Aber unsere Identität, das, was wir in Jesus sind und dass wir in Jesus einen Beistand haben, gilt für alle Situationen in unserem Leben. Und das ist eine Gewissheit, mit der wir jede einzelne Situation in unserem Leben verbringen können. Und deswegen ist das, wie wir leider leben und wie wir unser Leben auch erleben, eine Frage dessen, was macht uns aus, was gibt uns Identität. Und da sagt Jesus, wenn ihr an mich glaubt, dann werde ich bei euch sein und dann werde ich auch euer Herz tragen durch diese Situation, was uns eine starke Identität geben kann. Aber er sagt noch viel mehr. Aber eine spannende Sache. Wenn man sich mal in diesen Menschen hineinversetzt, er hat von Anfang an gewusst, was er malen möchte und genaue Linien gezeichnet. Und wir sitzen da und denken uns so, vielleicht ist manchmal wichtig, das Leben aus einer anderen Perspektive betrachten zu lernen. Und da kommt eine Perspektive hinein, die uns in solchen Situationen tragen kann. Und zwar Gottes Perspektive. Was sich Gott wohl dabei gedacht hat, als er solche Situationen betrachtet hat. In einem anderen Sendschreiben, in einem anderen von diesen Schreiben, die Jesus an diese Gemeinden richtet, können wir was Interessantes lesen zu dem Reichtum. Dort spricht er zu einer Gemeinde, die zwar nicht in solchen Anfechtungen gelebt hat, aber die auf der anderen Seite zu kämpfen hatte, und zwar damit, dass sie lau geworden sind. Vielleicht kennt ihr dieses Sendschreiben. Sehr, sehr bekannt. Und in diesem Schreiben sagt er, ihr sagt, ich bin reich geworden und brauche nichts. Ich meistere mein Leben selbst. Und doch weißt du nicht, wie sehr du mich brauchst. In diesem Schreiben, das sind Worte, die kennt wahrscheinlich jeder von uns, steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das heißt, ich bin nicht in euren Herzen. Ich versuche, einen Einfluss auf euer Leben zu nehmen und ich möchte, dass ich euer Leben verändern darf, aber ich stehe vor der Tür und ihr lasst mich nicht hinein. Und das definiert er hier und er sagt, ihr seid arm und bemitleidenswert. Er nennt es auf eine ziemlich krasse Art und Weise. Das heißt, Armut und Reichtum wird dadurch definiert, in welche Beziehung wir zu Jesus stehen. Das heißt, Armut und Reichtum, wie ich es vorhin auch genannt habe, ist nicht situationsbedingt, sondern identitätsbedingt. Armut in Gottes Augen heißt, ich versuche, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Das heißt, ich lasse mich nicht auf Gottes Hilfe ein. Und dabei, und das ist so wichtig, geht es nicht nur darum, das Leben auf irgendeine Art und Weise zu meistern, auch wenn das dazugehört. Aber es geht darum, den Sinn des Lebens zu erleben oder daran vorbeizuleben. Jesus sagt, ich bin für euch gestorben, damit ihr durch den Glauben an mich reich werden könnt. Und der Reichtum, der heißt für uns, eine neue Identität zu haben und eine ewige Hoffnung zu haben. Diese Perspektive geht weit über das hinaus, was ihr hier erleben werdet. Ist das denn keine Perspektive, auch für uns in allen Situationen? In den Folgeversen oder im vorletzten Vers sagt Jesus, lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Lebe immer bis zum Tod in der Identität, die ich dir gebe. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Ich frage mich, was diesen Bischof von Polycarp dazu bringen konnte, in so einer Situation so etwas zu sagen. Ich preise dich, dass du mir diesen Tag gewährst, an dem ich einer deiner Zeugen sein darf und du mich teilhaben lässt an dem Becher des Christus, an der Auferstehung und daran, dass das ewige Leben in deiner Gegenwart noch auf mich wartet. Gelobt seist du. Das ist etwas so Begehrenswertes für mich. Und gerade dafür sind die Eingangsworte, die Jesus hier an die Gemeinde schreibt, besonders wichtig. Er schreibt: Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen: Ich bin in den Tod gegangen und auferstanden für euch, damit ihr in der Beziehung zu mir leben könnt. Und das ist etwas, was euch Identität und Hoffnung weit über das hinaus gibt, was ihr jetzt gerade erlebt. Und ich, der das alles für euch getan habe, ich möchte das euch sagen. Genau deswegen, weil ihr auf dieser Hoffnung euer ganzes Leben, egal was kommt, durchleben und mir treu bleiben könnt. Der Siegeskranz, das ewige Leben. In 2. Korinther 4 können wir lesen, Vers 17 und 18. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir können auch in diesem Text lesen, dass es um 10 Tage geht. Es geht hier, man weiß durch Überlieferung, dass es Menschen gab, die über lange Zeit, 30, 40 Jahre in der Verfolgung gelebt haben. Es geht um diese kurze Zeit, um eine begrenzte Zeit, in der wir auch Leiden erleben müssen. Oder können. Und diese Bedrängnis ist zeitlich und die schafft in uns, wenn wir da durchhalten und an dieser Identität festhalten, schafft die uns eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Starke Worte, eine starke Hoffnung. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Unsere Hoffnung geht immer auf das, was Jesus in uns geschaffen hat, und zwar die Beziehung zu Gott und das ewige Leben. Aus dieser Hoffnung können wir jede Situation in unserem Leben durchleben und zum Ziel kommen. Ich möchte zum Abschluss noch den Psalm, den wir vorhin gelesen haben, Psalm 27, den Vers 4 nochmal vorlesen. Und das ist eine Hoffnung, aus der ich immer mehr zu leben versuche und Gott auch wirklich darum bitte, dass er mich wachsen lässt, dass ich diese Hoffnung immer mehr sehen kann. Weil ich glaube nicht, dass es nur dann in schwierigen Situationen hilfreich für uns ist, diese Hoffnung zu sehen. Aber dann sind wir wahrscheinlich viel mehr angewiesen darauf. Psalm 27, Vers 4 schreibt David: Eins habe ich vom Herrn erbeten, und danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist das, was David sich ersehnt. Ich möchte in dieser Beziehung leben und mein ganzes Leben danach trachten. Und ich bitte um eins, nur um eins, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Ich möchte noch beten.